Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Junge Frauen leiden oft an kognitiver Dissonanz. Sie wollen nicht wahrhaben, dass ihre Aussichten beschränkt sind, weil das ihr Selbstbild erschüttert. Ein Zitat von Miriam Meckel, Kommunikationswissenschaftlerin, ehemals Uni St. Gallen, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Roder. Sehr spannendes Zitat. Also erstes Mal, meine erste Assoziation ist, junge Frauen gibt es so nicht. Ich möchte das Bashing wegen den jungen Frauen oder eben kognitive Dissonanz oder die psychischen Probleme, die junge Frauen haben, evolutionsbiologisch deuten im Sinne von, junge Frauen sind im Reproduktionsalter, ob sie Kinder wollen oder nicht. Und das ist so eingerichtet offensichtlich, dass die Anpassungsfähigkeit des weiblichen Geschlechts gerade in der Zeit von, sagen wir mal, 20 bis 50, mit natürlich einer großen Ausnahmepotenzial, nicht nur Ausnahmepotenzial, sondern irgendwie 20% der jungen Frauen sind ganz anders, aber ich würde mal so sagen 60 oder 70%, die dann eben, also die Anpassungsfähigkeit des weiblichen Geschlechts ist radikal. Ich sage immer noch einmal, Menschen sind radikal soziale Tiere. Das merkt man jetzt in der absoluten Hysterie in Deutschland, die ausgerufen wird, quasi eine Massenpsychose wegen der Beschränkung der Migranten, illegalen Migration beispielsweise. Oder ich sehe das als extremes radikal soziales Phänomen. Und Frauen sind besonders radikal sozial. Und deshalb ist es auch um überhaupt in der Öffentlichkeit oder aus Frauen in einen Beruf ausüben zu können, überhaupt zu überleben, also das basiert überall auf der Welt, ist die Anpassung, das politische, soziale und biologische Programm von vor allem jungen Frauen. Deshalb, und das spielt wirklich eine Rolle, deshalb, und das ist eine Erkenntnis, die ich erst spät erreicht habe, deshalb sind alte Frauen Hexen oder widerständig. Also ich mag,
gelten als, ne?
Gelten so als, ja klar, das? Ja klar, aber ich muss ehrlich sagen, oder? Also dieses Vorurteil, es gibt auch die alten Frauen nicht, aber das, ich denke, deshalb, weil ältere Frauen sind unabhängiger. Also die Kinder aus dem Haus, Beruf, Karriere gemacht, wirklich viel geleistet im Leben. Und dann ist es klar, dass die Frauen dann stärker in die Öffentlichkeit treten oder sich einfach nicht mehr ein A für ein O vormachen lassen.
Ja, beziehungsweise freier sind, unabhängiger von Meinungen, ja, die auf sie einprasseln.
Weshalb hast du dieses Zitat gebracht?
Ich finde das so großartig. Du müsstest mich sehen, wie ich hier sitze in meinem kleinen Büro an meinem Arbeitstisch und grinse, weil ich natürlich gehofft habe, dass genau diese Punkte von dir kommen. Ich habe es aber tatsächlich, also ich wollte darüber diskutieren, genau mit dem Punkt junge Frauen, bezieht sich das eigentlich wirklich nur auf junge Frauen? Dazu hast du dich jetzt gerade mit deinen Thesen geäußert. Ich habe es mitgebracht wegen der kognitiven Dissonanz. Oh. Das finde ich nämlich hoch spannend und gerade wieder sehr aktuell. Das Zitat von Miriam Meckel ist bestimmt, ich würde sagen, 20 Jahre alt. Da sprechen wir nochmal über einen anderen Kontext. Also damals gab es zu Anfang der 2000er Jahre.
Genau, der Nullerjahre. Der Nullerjahre des 21. Jahrhunderts.
So einen in Anführungszeichen medial unterstützten neuen Feminismus. Ne? Oh. Die Mädchen, ne? Der Mädchen, das ist so der Kontext.
Ah, genau, die Alpha-Mädchen.
Genau,
das gab's mal, ja.
In der dieses Zitat gesagt wurde. Ich habe es mitgebracht wegen der kognitiven Dissonanz. Kognitive Dissonanz, was heißt das? Also Dissonanz ist ein Widerspruch. Kognitive Dissonanz heißt, es gibt einen Widerspruch zwischen dem, was ich sehen will, was ich wahrnehmen will, was ich erfahren will und was in Realita, in der Realität passiert. Und das finde ich gerade bei Frauen und gerade jetzt im Januar 2025 hochspannend. Konkretes Beispiel. Gestern ist etwas im Bundestag, etwas sehr Positives passiert. Im Deutschen Bundestag, ja. das sogenannte Gewalthilfegesetz. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Heißt es Gewaltschutzgesetz oder Gewalthilfegesetz?
Keine Ahnung.
Anyway, wurde verabschiedet. Boah. Und damit, nein, hör mir zu. Und damit auch erstmals eine Entscheidung getroffen von SPD, von Grünen und von der Union, die einen Ausbau von Frauenhäusern ermöglichen wird.
Super.
Wir haben da seit vielen, vielen Jahren ein strukturelles Problem an Unterstützungsinfrastruktur von Gewalt betroffenen Frauen. Es gibt Erhebungen von Frauenhäusern, die besagen, es fehlen bis zu 15.000 Frauenhausplätze für von Gewalt betroffenen Frauen. Also wir haben da ein wirkliches Problem. Frauen werden abgewiesen. Wir haben auch ein Finanzierungsproblem. Die meisten Frauenhausplätze, wir haben darüber mal in der Podcasting gesprochen und die Zahlen auch öffentlich gemacht. In den meisten Bundesländern ist es so, dass betroffene Frauen ihre Unterkunft im Frauenhaus selber bezahlen müssen.
Genau.
Und
genau.
Das sind Kosten wie von einem
Hotel.
Guten, soliden Hotel.
Ja,
und das ist der helle Wahnsinn.
Ja.
Also das wirklich, wirklich eine gute Sache. Warum jetzt kognitive Dissonanz? Die Entstehung dieses Gesetzesentwurfs widerspricht so dermaßen zutiefst allem, was insbesondere Frauen, die den Grünen und der SPD nahestehen, erwartet haben und denken. Der erste Gesetzesentwurf, der wurde öffentlich gemacht von den Ministerinnen Faeser und Paus unmittelbar nach Scheitern der Ampelregierung im November. Da haben sie plötzlich, da kamen die Zahlen raus, die neuesten Zahlen zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Und da kamen sie, wir müssen da dringend was tun und wir haben einen Entwurf in der Schublade. Dieser Entwurf drehte sich um alles, aber nicht um Frauen.
Darüber
Im
haben
Ernst?
Wir auch schon, ja, darüber haben wir auch schon gesprochen. Erklär es nochmal. Genau, es dreht sich um alles, aber nicht um Frauen. Hast
die
du da noch einen Satz dazu?
Die Definition von was Gewaltschutz abdecken sollte, richtete sich an Personen, die aufgrund ihres Geschlechts oder aufgrund ihrer Geschlechtsidentität Gewalt erfahren.
Das war's. Personen- und Geschlechtsidentität.
Und jetzt stellt euch mal vor, das wäre durchgekommen, das hätte für die Frauenhäuser eklatante Probleme bedeutet. Damit sagen wir nicht, dass nicht auch Männer ein Anrecht haben, vor Gewalt geschützt zu werden oder auch Transpersonen oder auch irgendwer. Es ist Aufgabe des Staates, die Menschen vor Gewalt zu schützen.
Ja.
Aber hier versuchte man vorgeblich ein Problem, was spezifisch Frauen betrifft, weil sie Frauen sind, zu lösen. Das sagte man. Aber man tat es nicht, man wollte was anderes.
Es ging um Geschlechtsidentität, genau.
Und es ist ein großer Erfolg und es ist der Union, CDU und CSU zu verdanken, dass das Gesetz, was gestern verabschiedet wurde im Deutschen Bundestag, diesen Passus nicht mehr enthält, sondern geschärft wurde.
Sehr gut.
Das Gesetz richtet sich jetzt an Frauen, die Gewalt erfahren, weil
Wunderbar.
Sie Frauen sind.
Ja.
Punkt.
Es ist ein korrektes Gesetz. Also es wird dem Namen gerecht, das Gewaltschutzgesetz wird so dem Namen gerecht, wenn ich das richtig sehe.
Ja, und wo bin ich jetzt wieder bei der Dissonanz? Wir haben doch Jahre und Jahrzehnte uns auch darauf verlassen durchaus, dass in Anführungszeichen Politik im Sinne von Frauen und Mädchen von den Grünen und der SPD vorangetrieben wird.
Ja, genau, das haben wir uns verlassen, die letzten
Wir haben uns darauf verlassen, aber
Jahrzehnte.
Das zeigt
Wir durften uns auch darauf verlassen bis 2016, absolut.
Und das
wir konnten
hat
uns
sich,
auch darauf verlassen, das hat
das
sich radikal verändert.
Komplett gedreht.
Genau.
Und das wirft Und da bin ich wieder bei der Dissonanz. Ich glaube, die Dissonanz wird sie heute durchziehen durch diese Folge. Da bin ich auch bei meiner eigenen Dissonanz, die vielleicht viele Hörerinnen und auch Hörer fühlen. Ne? So auch eine eigene Irritation, eine eigene Zerrissenheit. Was erwarte ich und was passiert wirklich? Und ich empfehle euch wirklich allen immer, lest Gesetzesentwürfe. Lest Gesetze, die dann verabschiedet werden. Und ihr werdet staunen.
Mhm. Da verlangst du ein bisschen viel. Ich bin da viel radikaler. Ich will öffentlich-rechtlichen Institutionen vertrauen. Ich vertraue auch klugen Menschen. Und ich finde es wichtiger, dass wir demaskieren. Also ich finde, wenn wir Zeit haben, Gesetzesentwürfe zu lesen, unbedingt. Oder selber sich zur Gesetzesgeberin, also ins Parlament wählen lassen, unbedingt. Aufstellen, unbedingt. Engagiert euch, politisiert euch. Aber gleichzeitig finde ich auch einfach Institutionen stärken, die es verdienen, gestärkt zu werden. Ich weiß beispielsweise seit 2015 und 2016, dass ich vielen Gleichstellungsstellen nicht mehr trauen darf. Vor allem mit Vorschlägen, die wahnsinnig tolle Begriffe bringen, die aber im Kleingedruckten Ideologie pur durchdrücken wollen. Also das fällt mir einfach auf im Vergleich der Amerika-Berichterstattung und der europäischen Berichterstattung und Deutschland. Also wir in Deutschland werden immer noch mit ganz perfiden oder auch offensichtlichen propagandistischen Bezügen, Identitäten, Vogue-Sprech eingeschüttet, zugeschüttet, mundtot gemacht, regelrecht in dieser Jauche einer neuen antikapitalistischen, anti-amerikanischen, anti-westlichen, antidemokratischen Politik werden wir regelrecht erstickt. Also das sehe ich seit dem 7. Oktober 2023 eigentlich für alle ersichtlich. Ich habe es vorher geahnt, aber ich erkenne in der Berichterstattung zu den Pogromen, Judenhass und die Proteste in den Universitäten und auf den Straßen in Europa sehe ich das ganz, ganz deutlich. Also da ist nicht nur eine kognitive Dissonanz, sondern da ist ganz klar eine Revolution unterwegs. Wir haben letztes Mal von der konservativen Revolution geredet. Jetzt reden wir von der Woken-Revolution, die den meisten öffentlich-rechtlichen Institutionen verteidigt wird. Die war, sehen wir in den USA jetzt, wo es nur jeden Tag nur gute Nachrichten gibt aus den USA, weil diese schädliche Ideologie und Propaganda, weil sie sich tatsächlich von einem Tag auf den anderen ändert. Es wurde beispielsweise gestern eine chinesische Studentin festgenommen mit laufenden Kamera in Los Angeles. Ihr Visa wurde einfach entzogen. Die hat sich als ganz üble Hetzerin und Hamas-Propagandistin an der UCLA, war es glaube ich, breit gemacht. Oder? Also und wirklich zum Teil gewalttätigen Aufrufen öffentlich gemacht ist und die wird jetzt, also das Visum wird sofort, und sie wird abgeführt und nach China zurückgeflogen, oder? Dann darf ich nur noch schnell etwas, oder Kolumbien. Ich finde das großartig, das hören wir nie. Ich hab 50 Punkte aufgeschrieben, was wir nicht in den Medien gehört haben. Aber jetzt, ich bringe nur ganz schnell Kolumbien. Oder Kolumbien, Trump hat sofort Tausende von illegalen straftätigen Kolumbianern, also mit Drogen natürlich, festgenommen und in ein Flugzeug gesetzt, nach Kolumbien geflogen. Also die Federal, die Bundesbehörden. Kolumbianischer Präsident wollte die nicht zurücknehmen, verständlich.
Würde ich auch nicht wollen.
Ja, genau. Ja. Dann hat der Trump verkünden lassen, ja, okay, ihr nehmt sie nicht zurück, also wir machen 25% Zölle, erheben wir auf Kaffee und Blumen. Also das sind die wichtigsten legalen
Exporte. Dann ging es plötzlich ganz schnell, oder?
Ja,
wahrscheinlich.
Nicht nur das. Was? Nicht nur das. Der Präsident von Kolumbien hat sofort ein Flugzeug schicken lassen, um die zurückgeschickten illegalen Straftäter selber zurückzuholen.
Selber abzuholen.
Ja, also okay, das hören wir nicht.
Das dann, ist sensationell.
Ja, dann ja, noch ganz schnell China und Grönland, oder? Wir hören hier nur Hilfe, der Trump ist der König und der Kaiser ist ein Faschist. Der Hitler will Grönland kaufen und bedrängt die Dänen. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, fand ich auch. Geht gar nicht. Dann habe ich, wie es sich eigentlich lohnt für eine Journalistin, Politologin und Dozentin und Buchautorin, habe ich selber zu recherchieren begonnen. Und siehe da, Grönland wird aufgekauft von China, also ähnlich wie in Griechenland.
Und oder der Panama-Kanal, ne?
Ja,
also die Häfen im Panama-Kanal gehören China. Wenn ich Amerika wäre, würde ich auch sagen, das geht nicht. Und ich will den Panama-Kanal selber. Hallo?
Ja, also wir haben jetzt die letzten 10 Jahre ausschließliche Anti-Trump-Propaganda in allen Kanälen so durchgepustet gekriegt, dass wir über eine anständige China-Berichterstattung, von einer anständigen China-Berichterstattung und Information überhaupt nicht reden können. Wir lesen nichts über China. Das ist ja so eine lupenreine Demokratie, oder? Also die können alles machen. Ballone, Tausende von Studierenden finanzieren Visas, kriegen in Europa, unsere Universitäten werden davon finanziert, alle Studien werden finanziert. Ähnlich wie die Pharma- und die Tabakindustrie das in den 80er, 90er Jahren noch gemacht haben. Also die Tabakindustrie hat übrigens die Pharmaindustrie dann aufgekauft. Genau mit denselben Methoden können die Chinesen sich alles, also KGB ist ein Klacks im Vergleich, und wir lesen in unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder hören oder sehen davon nichts, nada, niente. Das ist ja das Problem. Oder es ist nicht nur das Problem, dass sie uns mit einem Weltverbesserungsjournalismus aufklären wollen, was wir als Wähler und Wählerinnen zu tun haben, sondern sie verschweigen, sie weisen im Zeitalter der digitalen Automation so viele Leerstellen auf, die entscheidend sind für unsere westlichen Demokratien, auch die Verteidigungsbereitschaft der westlichen Demokratien, dass wir eigentlich schon längst maoistisch nur noch mau, 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 also so wie meine Katze rumjauten könnten. Und ich finde das echt wichtig. Entschuldigung.
Nein, alles gut. Ich finde das virtuos und La Stempfli on fire.
Ja, absolut.
Ich will einen Gedanken, bevor er wegschwirrt, von ganz zu Beginn deiner Ausführung aufgreifen. Und zwar hast du genannt die Woke Revolution.
Ja.
Ich möchte dazu gerne etwas sagen. Und zwar, auch hier haben wir es zu tun mit kognitiver Dissonanz. Weil sind wir doch mal, ich hoffe ehrlich, jedenfalls ich bin es, ich finde ja die Idee von mehr Rücksicht, von überlegen, was bedeuten Entscheidungen auch für Minderheiten, finde ich absolut richtig im Sinne von einem menschlichen Miteinander. Das ist
demokratischer Auftrag, absolut.
Absolutely. Absolutely. Hä? Ja. Frau Rohner, hä? Anyway, Faden aufnehmen. So, ich finde das richtig. Aber auch dieses Konzept von Rücksichtnahme zielte eben nie auf Frauen. Niemals.
Ja,
und auch
danke.
Das, was wir erleben in der Berichterstattung, und ich finde, die SZ ist da ganz vorne mit dabei, aber auch der Spiegel.
Ja, die Alpenpravda, die SZ. Ich finde den Begriff wunderbar, die Alpenpravda der Süddeutschen Zeitung. Ja, Entschuldigung.
Ach so.
Was die Süddeutsche
da bringt, eben ja. Ganz weit vorne, indem sie diesen Wokismus, selbst der Spiegel, ne, das alte Männerblatt ist ja voll auf Wokeism und Gender Identity abgefahren in den letzten Jahren, was ja völlig erstaunlich ist.
Ja, es ist ein Hammerskuschelblatt geworden.
Und warum?
Ja.
Weil es gegen Frauen geht. Es ist nochmal ein Instrument, nicht auf Frauen Rücksicht zu nehmen. Ich will aber ein wieder konkretes Beispiel machen, und wieder geht es um die, ich finde ja, bemerkenswerte Parlamentsdebatte, die wir gestern am Freitag in Deutschland erleben konnten, im Deutschen Bundestag.
Zum Gewaltschutzgesetz.
Auch. Die Parlamentsdebatte dauert ja viele, viele Stunden.
Genau.
Da werden verschiedene Gesetzesentwürfe oder auch Anträge
Ich finde es eher eine Frechheit, dass die Ampel jetzt noch so viele Gesetzesentwürfe durchdrücken will. Aber eben das mit dem Gewaltschutzgesetz ist gerade noch knapp gut gegangen. Ja.
Gestern ging es ja auch um den Gesetzesentwurf der Union zur Zustrombegrenzung. Und diese Debatte dauerte mehrere Stunden. Und ich finde das ja toll. Ich finde das wichtig. Debatten im Parlament, das ist das Herz unserer Demokratie.
Die Nerds, ich kenne gesagt, mehrere wie dich, die lieben diese Debatten. Also das ist für
ehrlich,
die echt das beste
ehrlich,
Unterhaltungsprogramm.
Aber in der Demokratie geht es doch auch darum, unterschiedliche Programme vorzustellen, zu debattieren, auch zum Teil hart zu argumentieren. Das ist Demokratie. Und auch hier muss ich sagen, kognitive Dissonanz, auch von mir selber. Hört euch mal die Rede, die Friedrich Merz gestern im Bundestag gehört hat, einfach mal an.
Die er gehalten hat, ja.
Die müssen er gehalten
also, aber zur Migration, das war zur Migration.
Migration.
Ja, genau,
ich will, aber Migration. Ein Beispiel, und dann komme ich wieder eben zu diesem kognitiven Dissonanz. Es gibt eine Stelle in dieser Rede, wo Merz auf die Gruppenvergewaltigung eingeht, in einem Satz.
In einem Satz, genau.
In den letzten Jahren stattgefunden haben. Und in diesem Moment, wenn man sich das anguckt, die Rede, sieht man und hört man Empörung auf der linken Seite des Parlaments. Und zwar wirklich massive Empörung. Und
weißt du noch, was der Satz war von Friedrich Merz? Was war der Satz?
Der war relativ banal. Also man braucht Lösungen, weil in den letzten Jahren fanden fast täglich Gruppenvergewaltigungen an Frauen statt. Irgendwie sowas.
Das war's.
Ganz nüchtern, ganz nüchtern. Und dann hört man Empörung und man hört auch, und mir stockte der Atem, ehrlich gesagt, man hört auch die Empörung von vielen, vielen Frauen. Aus den Reihen von Linken, von Grünen, von SPD.
Frauenstimmen sind durchdringend, ja.
Ja, aber das ist irre, das ist irre. Weil auch hier, was sind denn die Fakten? Ich habe mir da die Mühe gemacht, wie Regula Stellenflevo bei Kolumbien, einfach mal zu recherchieren. Und die Zahlen, die übrigens die Bundesregierung selber veröffentlicht hat, in diesem Fall das Bundesinnenministerium, worüber übrigens auch im Innenausschuss des Deutschen Bundestages bereits gesprochen wurde, sind krass. Es geht nur um Gruppenvergewaltigung. Wer das jetzt nicht aushält, soll mal eben eine Minute weghören.
Ja.
2023, 761 Gruppenvergewaltigungen in Deutschland. Das sind die gemeldeten.
Das sind
789 Gruppenvergewaltigungen an Frauen in Deutschland. 2021, 677 Gruppenvergewaltigungen an Frauen in Deutschland. Nur die Gruppenvergewaltigung von mehreren Tätern. Leute, und das in diesem Punkt, also wieder, ne? Es ist die Logik unserer parlamentarischen Demokratie, die ich toll finde, habe ich schon gesagt, ich finde die toll, dass das, was eine Opposition sagt, von Regierungsparteien in der öffentlichen Debatte
angehört
immer erst
werden muss. Ja.
Nein, nicht nur angehört werden muss, sondern es gehört zum Spiel der Demokratie, dass die das erstmal ablehnen. Es kommt eigentlich nicht vor in einer parlamentarischen Demokratie, dass eine Oppositionspartei einen Antrag einbringt, das ist deren Recht, der dann durchkommt, weil die Regierungsparteien dem ja zustimmen müssen. Also es ist die Regel des Parlamentarismus, dass Anträge durchkommen, wenn sie eben von der Regierung kommen, weil die ja schon die Mehrheit haben. Jetzt hat unsere momentane Regierung aber nicht
keine
die Mehrheit.
Mehrheit,
ne? Dass wir haben eine
sie hat
Minderheiten.
Keine Mehrheit, ja, genau. Und
das heißt, wir haben eine grundandere Situation. Aber dieser Impetus, von der Opposition kommt etwas, wir machen. Das ist ja eine Art Theater, ich meine das gar nicht abwertend oder negativ, so eine Parlamentsdebatte, ne? Das ist ein öffentlicher Auftritt und man will da seine eigene Position stark machen und natürlich auch Gegensätze klar machen. Das macht man leider, aber es geschieht so, auch mit Zwischenrufen, mit Lachen, mit Empörung und so. Aber in diesem Punkt nicht nur in diesem, aber in diesem, in meinem Beispiel.
Ja, ja.
Ist das extreme kognitive Dissonanz, weil das zeigt mir, dass offensichtlich die weiblichen Abgeordneten von Grünen und SPD ihm nicht geglaubt haben, dass das richtig ist. Wir haben hier ein Problem. Wir haben hier ein eklatantes Problem.
Nicht nur,
Problem.
Dass sie ihm nicht geglaubt haben wegen den Gruppenvergewaltigungen. Sie haben sich vor allem daran gestört, dass er die im Zusammenhang mit den Migranten in Beziehung gesetzt hat. Und das Innenministerium weist die Gruppenvergewaltigungen aus nach Täterschaft. Da sind rund die Hälfte sind migrantischen Migranten, also Herkunft.
Nee, oder irgendwie die, so. Nee,
oder
nee,
wie heißt
die,
es?
Ja. Rund die Hälfte hat keine deutsche Staatsbürgerschaft.
Ah, so muss ich sagen. Ne? Also rund die Hälfte hat keine deutsche Staatsbürgerschaft. Ja, genau. Und sie haben sich einfach gestört, dass das quasi. Aber es geht ja, weißt du, das ist alles dieser Bullshit-Komplex, der eben Geschichten, oder Menschen, heutzutage entscheiden die Geschichten über Politik. Und das geht so nicht. Die Wahl von Donald Trump hat die Geschichten, radiert die Geschichten aus, bringt zum Teil auch neue Geschichten, Stories, aber macht quasi auch wieder Realpolitik. Und dann gibt es ein Riesengeschrei, dass die Frauen aus den linken und grünen Rängen so laut kreischend gegen die Aussage oder die Zitierung der Tatsache, also März war viel zu gering, eben einmal pro Tag finden Gruppenvergewaltigungen statt, es sind sogar mehr als zweimal. Oder? Dass die Frauen dann kreischen und feinden, das ist furchtbar. Wie gesagt, radikal angepasstes Geschlecht. Und es geht den Frauen, es geht in dieser ganzen Migrationsdebatte bei den Linken und den Grünen nicht mehr um Inhalte. Das fand ich ja so, weil viele Bundesminister aus Links und Grün, also Grüne und Sozialdemokraten, haben das im Bundesrat, also in der Länderkammer, diese Gesetzesvorschläge von Friedrich Merz genauso auch portiert oder eingebracht. Die Ampelregierung hat sie einfach unisono abgelehnt. Und jetzt so zu tun, als wäre das nicht in den einzelnen Bundesländern von einzelnen Grünen und sozialdemokratischen Ministern, wäre das nicht schon längst in der Diskussion und dass nicht andere europäischen Demokratien dies schon längst so handhaben, um all den riesigen Problemen, die wir haben, Herr zu werden. Also das wurde alles, das sind die Leerstellen, alles ausgeblendet.
Ich möchte da nochmal zwei Sachen sagen. Also auch wieder hier die Dissonanz oder die Widersprüchlichkeit. Die schmerzhafte Erkenntnis, dass zwischen dem, was ich mir vorgestellt habe und was ich gesehen habe und was ich sehe, ein Widerspruch besteht. Ne? Mhm. Das geht mir eklatant so. Und ich glaube, das geht eben vielen feministischen Frauen so, die sich jahrelang eher dem linken Spektrum verortet haben.
Ja, in der Sozialdemokratie und den Grünen engagiert haben.
Ja, ja, ja. Ja. Also, aber ich meine, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ne?
Aber Rohnerin, ich hab Freundinnen und Freunde, die mir tagtäglich Posts schicken, wie schlimm die Islamisten sind, wie schlimm die Hamas, Hezbollah und so. Also diesbezüglich liegen sie völlig auf meiner Linie. Wir müssen den Islamismus und den Terrorismus in den westlichen Demokratien loswerden, sonst wir sind wirklich da diesbezüglich ganz, ganz nah dran am Untergang, oder? Also an der Libanisierung von Europa, nenne ich das, ja. Also, die bringen mir das. Gleichzeitig kriege ich von denselben Menschen hundertfach, tausendfach, könnt ihr euch nicht vorstellen, den Aufruf für die Demonstration gegen rechts heute in München. Oder? Also und dann der März und dann kriege ich tausende von Artikeln, also ich übertreibe ein bisschen, aber Dutzende von Artikeln kriege ich von denselben Freunden und Freundinnen und ich, also Kollegen, aber diesbezüglich habe ich echt ein weites Netz. Bin auch immer offen. Gleichzeitig kriege ich Brandmauer und Merz, was der macht mit der Migration und so. Und wenn ich dann irgendwie darauf hinweise, da gibt es eine kognitive Dissonanz, oder? Mm. werde ich gerade sofort als Nazi bestimmt. Ich hatte einen Nazi-Großvater. Ich weiß, was es heißt, gegen die Nazis zu sein. Oder mein Großvater, mein Urgroßvater, er war im KZ. Es gibt keinen Millimeter mit den Nazis und so. Dabei sage ich ja gar nicht, ich will mit der AfD zusammengehen.
Nein.
Ich sage nur, die Vorschläge von Friedrich Merz waren absolut vernünftig. Schweizerische Praxis zum Teil, dänische Praxis zum Teil, schwedische Praxis zum Teil. Also es sind alles erprobte Instrumente der Rückstellung von kriminellen Migranten. Also und ist eben also illegale Migranten sind eh schon ein falscher Begriff. Es sollte niemand illegal da sein. Also das Gesetz soll vollzogen werden.
Ich würde das gerne auch noch mal ergänzen. Und das großartig, dass wir darüber sprechen.
Ja.
Viele Aspekte. Vielleicht einmal generell nochmal. Also, was ist die Aufgabe von Politik, von Staat? Der Staat hat die Aufgabe, Rahmensetzungen für unser Leben zu vereinbaren in einem demokratischen Prozess. Mit Wahlen wählen wir unsere Vertreterinnen und Vertreter im Parlament. Die machen die Gesetze, das ist der Gesetzgeber, um konkrete Probleme zu lösen beziehungsweise die Rahmenbedingungen für unser Zusammenleben zu setzen. Right?
Ja, ich kämpfe gerade gegen den Schlaf, aber mach was. So.
Aber nein, nicht nur wegen meiner Ausführungen.
Das war eine ironische,
deines Privatlebens.
Nein, aber das war eine ironische Zwischenbemerkung.
Nein, aber von daher.
Ja, nee, du hast absolut recht, wir brauchen Rahmenbedingungen für Sicherheit, Frieden und Wohlstand. Punkt.
Gesundheitssystem, Bildung.
Ja, genau. Okay.
Wenn man jetzt ein konkretes Problem feststellt in unserem Zusammenleben, ist es Aufgabe des Gesetzgebers, dafür eine Lösung zu finden.
Ja.
Das passiert, indem Gesetzesentwürfe entstehen und man dafür im Parlament versucht, eine Mehrheit zu generieren.
Ne? Genau.
So viel die Nüchternheit.
Ja. Es gibt übrigens auch keinen Fraktionszwang. Also die Verfassung erlaubt den Abgeordneten, nach bestem Gewissen und für das Wohl des Staates abzustimmen. Das möchte ich einfach nochmal hier betonen an die Adresse all dieser Leute, die quasi Verfassung und Grundrecht und Gesetzesprozess, den du so schön beschrieben hast, nicht unterscheiden können.
Und schön, dass du noch wach geblieben bist.
So, ja, nee, das war echt nur ein
Jetzt gibt es verschiedene Ebenen, was gestern passiert ist und was gerade passiert in Deutschland. Mhm. Die CDU als Oppositionspartei, als größte Oppositionspartei, hat im September 2024 einen Gesetzesentwurf eingebracht in den Bundestag. Das darf sie.
Genau.
Normalerweise werden die einfach direkt abgesägt. Ne? Mhm. Aber es gibt trotzdem ein vorgeschriebenes Verfahren. Erste Lesung fand statt im September, irgendwie am 9. September. Und danach wurde dieser Vorschlag, wie es üblich ist, in den zuständigen Ausschuss vermittelt. Und darüber wurde dann auch gesprochen. Die CDU dachte im September nicht ernsthaft, dass dieser Antrag durchkommt, weil sie weiß, wie das Spielchen ist. Mhm. Dieser Antrag, auch da empfehle ich, lest ihn doch mal. Das sind 12 Seiten.
Ja.
Es reicht, wenn ihr die ersten 3 Seiten lest, weil nachher kommen die konkreten
Maßnahmen.
Genau, danke. Mhm. Also 12 schmale Seiten und das Ding ist denkbar schmal in every Hinsicht.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Es hat 3 konkrete Forderungen. Einmal eine Änderung im Aufenthaltsgesetz, in dem 2 Wörter wieder eingeführt werden sollen, die bei der letzten Novelle durch die Ampel gestrichen wurden.
Genau.
Die Wörter heißen und Begrenzung.
Oder 2 Wörter, das ist so entscheidend, was die Ampel gemacht hat, oder? Also das ist auch Realpolitik, das zu erkennen. Ja, fahr weiter, ist total spannend.
Diese Wörter wurden gestrichen auf Drängen der Grünen. Der zweite Punkt ist Familiennachzug, in Zitat, bis auf Weiteres zu beenden, Klammer zu. Das ist eine Regelung, die Schwarz-Rot damals eingeführt hatte nach der nach 2015.
Ne?
Das war deutsches Recht.
Ja.
Und dann, dritter Punkt, Ausweitung der Befugnisse der Bundespolizei, um ausreisepflichtige, ja. ausreisepflichtige Migrantinnen und Migranten tatsächlich abzuschieben. Das ja. betrifft Migrantinnen und Migranten, die keine Duldung haben. Also ne, nur weil dein Asylantrag abgelehnt wird, heißt es nicht, dass du Deutschland verlassen musst. Das ist recht. Ne? Die meisten haben eben eine Duldung. Es gibt aber Personen, die keine Duldung haben. Die sollen ausgewiesen werden. Und Personen, die keine Papiere haben, deren Identität nicht festgestellt werden kann. Das ist wirklich... Also es ist jetzt kein
nicht radikal. Ding, oder? Genau, es ist nicht ein rechtsextremer Entwurf. Hä? Können wir das mal so zusammenfassen? Es ist kein rechtsextremer Entwurf. Es ist auch keine wahnsinnige Beschränkung der Migration, sondern es ist eine Festhaltung von wichtigen Punkten, die übrigens in allen anderen Ländern entscheidend und auch durchgesetzt werden. Nur einfach in Deutschland nicht, oder?
Genau, jetzt ist es so, dass... Du hast es angesprochen, das ist eigentlich ein spannender Punkt. Obwohl unser Grundgesetz sagt, Abgeordnete sind frei in ihrer Entscheidung, haben wir de facto oftmals einen Fraktionszwang. Und ich würde noch weitergehen, einen Parteienzwang. Also Abgeordnete stimmen oftmals so ab, wie es Beschlüsse ihrer Parteien gemacht
genau.
haben.
Genau.
Parteien durchaus auch, ne, wichtige ja. Errungenschaft in unserer Demokratie. Und diese drei Punkte, die haben überhaupt keinen Dissens mit den Positionen der SPD.
Ja.
Aber sie haben Dissens mit dem neuesten Beschluss des Parteitages der Grünen von vor, wann war das?
Einer Woche. Ah, ja. Das wusste ich gar nicht. Okay. Deshalb flippen die Grünen so aus, ja.
Ja, das ist auch völlig legitim. Ist ihr Spielchen, ja, ja. ist legitim. Ja, ja. Ehrlich gesagt, ich bin völlig irritiert über das Verhalten der SPD und des Bundeskanzlers. Mm. Weil der Bundeskanzler, der ließ sich ja letztes Jahr groß nach welchem Attentat von Soling oder so auch zitieren mit, wir müssen jetzt in ja. großem Stile abschieben.
Ja.
Und hat sofort nach diesem furchtbaren Attentat in Aschaffenburg eine pressewirksame Fotos gemacht, ne, mit sich und Faeser und wir suchen jetzt Lösungen.
Genau.
Das ist Position der SPD. Also warum hat die SPD nicht zugestimmt?
Also das ist nur aus wahltaktischen Gründen.
Genau.
Ja,
genau.
Ja. Und es geht dem Kanzler nie um das Land. Und das meine ich tatsächlich bei Donald Trump, was die deutschen Medien immer behaupten über ihn. Es geht um Donald Trump nur um Donald Trump, sicher auch, aber es geht ihm tatsächlich jetzt mit all diesen Executive Orders, geht es tatsächlich darum, Amerika zu schützen. Ich wollte eben da ein paar Beispiele bringen. Mhm. Aber das ist schon, ich finde das entsetzlich. Also ich bin total deprimiert gewesen und ich finde, ich gebe meinen Kollegen mittlerweile recht, die sagen, die SPD und die Grünen, die müssen die AfD unbedingt haben. Mhm. Weil wenn sie die AfD nicht haben, dann können sie ihren antifaschistischen Kampf mit inhaltsleerer Politik nicht weiter betreiben. Dann sind sie nicht mehr die Mehrheit, die quasi alle erpressen kann, ihrem rot-grünen Kurs zu folgen. Oder wenn es heißt, es darf keine Stimmen zu diesen drei Punkten im Migrationsgesetz geben, also eben nur weil die Falschen Ja sagen zur richtigen Politik, wird doch die richtige Politik dadurch nicht falsch, oder? Aber die rot-grüne Minderheit will die CDU, CSU zwingen dazu, rot-grüne Politik zu betreiben.
Oh, das finde ich gerade hochinteressant.
Ja, aber das ist kein Liebe, sehr verehrte Hörer und Hörerinnen, ich will die AfD nicht. Es
Nein,
ist eine Nazi-Partei.
Und schon gar nicht in Regierungsverantwortung.
Aber ich habe so keinen Bock, in die 30er Jahre in Deutschland zurückgeworfen werden, wo die Kommunisten unter Stalin die Sozialdemokraten abrasiert haben und den Nazis den Steigbügelhalter gebracht haben, weil sie die Sozialdemokraten als Sozialfaschisten schlimmer bekämpften als die Nazis. Ich will das nicht. Ich will kein System, wo ein Hitler-Stalin-Pakt möglich war, wie er jetzt stattfindet, zwischen rot-grüner Minderheit und der der Nazi-AfD, oder? Die beiden brauchen einander dringend, dass sie unsere Demokratie zerstören können. Das ist, und Rot-Grün macht genau, und die Medien machen 1:1 völlig unkritisch. Und ich finde das echt ein Skandal. Ich sage, die öffentlich-rechtlichen Medien bringen den Bürgerkrieg nach Deutschland. Wirklich. Das wird ständig gehetzt. Überall auf SRF steht, Merz hat die Brandmauer durchbrochen, er hat eine Nazi-Politik gebracht. Alle meine Schüler und Schülerinnen, die ich höre, die mir dann schreiben, Studenten, Studentinnen sagen, ja, also Regula Stempfli, das geht gar nicht. Der Merz macht jetzt gemeinsame Sache mit den Nazis und es ist alles nur aus den Medien. Und es stimmt nicht. Es ist echt eine maoistische, woke, linksextreme Propaganda.
Frauenfeindliche.
Und nochmal. Und wahnsinnig. Ja, frauenfeindlich. Ja, unbedingt. Frauenfeindlich, wahnsinnig frauenfeindliche Propaganda. Wahnsinnig. Und darf ich einfach nochmal sagen, die Linken und die Grünen wollen, ist es ganz klar, dass die CDU/CSU, selbst wenn sie die stärkste Partei wird bei den Wahlen, wollen sie zwingen auf den rot-grünen Kurs. Und wenn die CDU/CSU da nicht mitmacht, wie nach dem fürchterlichen Verbrechen, und wir möchten hier schon noch sagen, da ist ein islamistischer Täter, wie viele Straftaten? 103 oder was auch immer. Oder? Also 103 Mal schon den Gerichten aufgefallen, es gab einen Ausweisungsbefehl, respektive er wollte selber ausreisen, er hat wahrscheinlich auch schon das Geld gekriegt und so weiter und so fort. Und er tötet 2 oder 3 Menschen, also er wütet in einem Blutmassaker, tötet auch noch den Helfer, der sich für die Kinder sein Leben nicht nur riskiert, sondern verloren hat. Weil wenn sich der Mann nicht gegen den Mörder, den islamistischen Mörder gewendet hat, dann wären noch mehr Kinder umzukommen. Also es ist absolute furchtbare, klassisch-islamistische Messerattacken, Verbrechen, die täglich stattfinden in Deutschland, von denen wir auch nicht hören. Also es war genau dies, der Last Straw, weil die Ampelregierung über Jahre hinweg und auch die Merkel-Regierung über Jahre hinweg nicht garantieren konnte, die Sicherheit von Frauen im öffentlichen Raum. Die Sicherheit von Frauen im öffentlichen Raum ist eh futsch. Sorry, Leute. Also ich weiß nicht, wie oft ihr öffentlich Verkehrsmittel gebraucht. Ich war immer öffentlich unterwegs. Wenn ich in München ausgehe, wo ich wohne, Ich gehe meist mit dem Rad oder eben mit dem Auto. Es ist ein Skandal, oder? Und all diese Themen werden nicht diskutiert, dürfen nicht. Und, ja. Eben nur weil die und Falschen das Richtige sagen, wird das Richtige dadurch nicht falsch. Ja. Das macht mich ganz müde.
Ich finde das wahnsinnig klug, was du gesagt hast mit
Rot-Grün
wollen. Rot-Grün wollen
CDU
die Union,
auf ihre Politik zwingen.
Union zwingen. Ja. Sobald die AfD zustimmen könnte, ist ein Gesetz, was inhaltlich richtig sein kann, ne?
Ja, genau.
Nicht unbedingt muss, ne?
Ja, nein, gar
diskreditiert.
Nicht,
ja. Ich will ein anderes Beispiel sagen. In den Wahlprogrammen hat sich die Union sehr deutlich zum sogenannten Selbstbestimmungsgesetz geäußert und gesagt, wir wollen das so ändern.
Ja.
Wir wollen das so nicht. Ja,
ja. Genau.
Diese Zielsetzung finde ich absolut richtig.
Ja,
und ehrlich gesagt, mir ist es in diesem Fall, weil dieses Gesetz schadet Mädchen und Frauen.
Genau.
Und mir ist es völlig wurscht, wie die Mehrheit zustande kommt. Wirklich, völlig wurscht.
Frankly, I don't care.
Martin, ich will, dass
es gibt
so ein
Meme,
wegkommt.
Deshalb sage ich das. Ja, genau.
Ja, ja aber genau. Wirklich. Ja. Und ich habe damit, also ich will die AfD nicht, ich will die AfD auch nicht in Regierungsverantwortung, aber ich will dieses Gesetz weg.
Mhm. Also,
und
da möchte ich auf die USA hinweisen. Es gab einen riesigen Vibe-Shift. Das heißt eine Stimmungsänderung, und zwar wirklich ganz, ganz konkret. Die Menschen wurden so lange als Nazis beschimpft und als Faschisten beschimpft, dass die echten Nazis, eben die Islamofaschisten, gar nicht mehr erkannt wurden. Und jetzt im Moment eben die ganze Trump-Truppe wurde so mit als Nazi beschimpft, dass sie eben sagen, frankly, I don't care. Oder? Also man hat, ist egal, es ist ein Ende der Politik gekommen, wo diese Beschimpfungen von oben herab, von den Medien, von dem Zeitalter der digitalen Reproduktion, diesen Automatismen, die Menschen das Leben, den Beruf und die freie Meinungsäußerung genommen haben, das ist vorbei. Ich möchte dir da wegen kognitiver Dissonanz genau das gleiche Beispiel bringen mit der Tulsi Gabbard. Die sollte Koordinatorin der Geheimdienste werden. Tulsi Gabbard, die wird in allen unseren deutschsprachigen Medien als Putin-Puppet, als Bashar,
wie heißt er? Großartig.
Wurde als syrische Puppet dargestellt und. Liebe linke Freunde, darf ich euch daran erinnern, wie wir mit Hunderttausenden von Unterschriften uns für Edward Snowden und Julian Assange eingesetzt haben, die beide von Barack Obama ihres Lebens bedroht und verfolgt wurden und bis heute verfolgt werden. Darf ich euch daran erinnern, dass es eine linke Bewegung gab, die sich für persönlichen Datenschutz massiv einsetzte und massiv meinen Beruf, mein Engagement gefährdete, mir Reisewarnungen in ganz unterschiedliche Länder bescherte. Kann ich euch daran erinnern? Tulsi Gabbard war eine der Speerspitzen dieser Unterstützung von Edward Snowden und dem Privacy-Recht. Die trat 2020 als Präsidentschaftskandidatin für die Demokraten an. Die ist so intelligent. Ja, überhaupt die ganze Trump-Truppe. Also weißt du, wie die deutschen Medien über die reden? Die sind 100 Millionenfach qualifizierter als unsere Außenministerin, die ein Jahr studiert hat, oder? Also das nur entre parenthèses. Sie war für die Demokraten Präsidentschaftskandidatin. Sie war Koordinatorin, ebenso die Koordinatorin der Geheimdienste werden. Und ich habe sie im Hearing gehört. Sie ist eine der ersten Frauen im Kongress, die sich in der US Army im Kampfeinsatz befunden hat. Sie ist von Eltern, sie ist von so Karma-Yogi, hat sie sich auch schon genannt, oder? Sie ist, hat jetzt geheiratet im Hindu, aber sie ist so eher so eine esoterische, buddhistische, auf privater Ebene, oder? Ich find's unterirdisch, wie in unseren Medien über diese großartige, hochkompetente Frau, die sich für alle privatrechtlichen Datenschutzmechanismen eingesetzt hat, also gegen den Überwachungsstaat von Barack Obama, oder? Gegen den digitalen kapitalistischen Überwachungsstaat ausgesprochen hat, wie die hier dargestellt wird als Putin-Puppet, oder?
Krass, das ist unglaublich. Das ist krass. Und das ist frauenfeindlich.
Es ist total frauenfeindlich. Ja, das wird übrigens jetzt auch in den USA diskutiert, dass es so krass klar ist, dass wie Tulsi Gabbard behandelt wird, also dieses Puppet-Image, oder? Also du bist die Puppe von jemandem, das ist so frauenfeindlich, so sexistisch und wird 1:1 eingesetzt. Überhaupt, ich empfehle allen die Hearings. Es gibt nämlich noch etwas anderes, extrem frauenfeindliches in unserer deutschsprachigen Medienberichterstattung, und zwar zu Robert F. Kennedy und der Bewegung Maha. Hast du schon mal von den Mahas gehört?
Nee, und ehrlich gesagt, bei Robert F. Kennedy habe ich selber auch wieder ganz, ganz viele Vorurteile.
Genau, aber das ist nur unter, also ich möchte dir jetzt über bitte die tollen erzählen. Mahas erzählen. Mhm. Make America Healthy Again. Das ist die neue Mütterbewegung. Hunderttausende, millionenfach spannende Frauen, die als Food-Fluencerin, Kids-Education-Influencerinnen und so weiter und so fort, ein ganz bunter Haufen, die sich seit Jahren, vor allem auch seit der Pandemie, gegen die Schließung von Schulen engagiert haben und die sich seit Jahren für jetzt schnall dich an, radikale Vorschläge machen, wie beispielsweise saubere Luft, sauberes Essen, sauberes Wasser.
Das ist ja total, das ist rechtsextrem, oder?
Das ist rechtsextrem, oder? Also es ist wirklich wahnsinnig eine tolle Bewegung, weil die x Studien gemacht haben und auch mit den offiziellen Behörden, oder? Die Zahlen sind fürchterlich. Adipositas, Drogensucht, Depression, die US-Kids werden mit Drogen stillgestellt. Autismus hat die höchste Rate in den USA, 1 unter 30 Kindern. Und sie kämpfen explizit gegen Big Pharma. Big Pharma, die von der Zigarettenindustrie in den 1990er Jahren übernommen wurde, die alle sämtliche Kongressmitglieder sponsert, wie Robert Kennedy Jr. Gesagt hat, ja, gegenüber dem Bernie Sanders explizit, und das stimmt, der hat 1,5 Millionen, wird er gesponsert von Big Pharma. Und es geht tatsächlich den Maha-Müttern, also ihr müsst alle den neuen Podcast von Barry Weiss hören mit diesen, also das sind zum Teil auch Spinner, aber die drei sind extrem, es gibt, ich finde das extrem wichtig, wie sie erklären, was ich 2014 in X Papers gezeigt habe, mit dem TTIP, dem sogenannten Barack Obama Freihandelsabkommen, oder? Habe ich ja ganz klar gesagt, was kommt da auf Europa zu, mit dieser Globalisierungsstrategie, die macht uns Menschen zu fetten Pharma-geplünderten, aufgefetteten Konsumenten. Und zwar, weil in den USA, sehr verehrte Damen und Herren, 10.000 Lebensmittel-Additive erlaubt sind, die bei uns in Europa strengstens verboten sind. Oh. Und dagegen wehrt sich Maha. Ja, davon hören wir überhaupt nichts. Davon haben wir beim TTIP gehört 2014, oder? Das mit dem Genhühnchen, oder?
Ja, ja,
aber es
ja,
geht
ja
viel weiter. Das ist sowas von krass, was Kellogg's produziert. Und die Maha hat das erreicht, immer im Diskurs mit diesen großen Food Companies, hat ganz viel erreicht, dass das Krebs, also das in tausendfachen Studien belegte krebserregende Farben in Lebensmitteln in den USA einfach so verteilt werden und vor allem gegenüber Kids, oder? Dass die verboten werden.
Kannst du einmal mir noch sagen, will denn Kennedy die Maha unterstützen oder ist er Teil dieser Bewegung? Oder
nein,
wie?
Die unterstützen den Kennedy und er ist deren Sprechrohr geworden. Sorry, Robert Kennedy Jr. verteidigt all die Positionen. Er wird immer auf Masern festgelegt, Impfung. Das ist einfach das Einfachste. Let this aside. Das ist eine Nebenschiene. Man will eben alles, weißt du, die Big Pharma macht genau die Taktik. Wenn du irgendwo falsch bist, dann bist du ein schlechter Charakter. Robert Kennedy Jr. Und jetzt werde ich gemetzelt, auseinandergesetzt und filetiert von allen, stellt sich hinter die Maha-Bewegung und ist tatsächlich für alle Forderungen, die wir seit den 1980er Jahren in den Grünen und bei den Linken fordern. Also Lebensmittelindustrie lösen von dem Glukosesirup zum Beispiel, also in den USA. Oder? Lebensmittelindustrie lösen von der Pharma. Saubere Böden, Glyphosat, bitte sofort verbieten. Die ganze Impferei, also weißt du, in den USA werden die Babys am ersten Tag ihrer Geburt werden die 72-fach geimpft. Also nicht mit 72 Stichen, aber die kriegen eine, stell dir das mal vor, am ersten Tag nach der Geburt eine Hepatitis B-Impfung. Am ersten Tag der Geburt. Hepatitis B wird nur über Sexual Diseases. Und wenn du negativ getestet wurdest als Mutter, die ist nicht obligatorisch in Europa. Weißt du, da kommt ein Baby auf die Welt und wird am ersten Tag losgelöst vom mütterlichen Leib mit einer Chemie-Atombombe gespritzt.
Sag,
und das weiß
neu?
Man einfach nicht.
Weil,
ja, genau, das ist
neu.
Das ist seit 3 Jahren haben sie das.
Ah, seit der Covid. Weil mein kleinster Neffe ist in Amerika geboren. Und ich habe das damals mitgekriegt und ich war entsetzt über das Gesundheitssystem damals, weil, also ne, mein Bruder und meine Schwägerin konnten es sich leisten, aber diese Geburt hat unfassbar viel Geld gekostet, ne?
Ja, genau.
Weil, also die waren zu der Zeit, die haben da gearbeitet, ne, waren auch da versichert, aber eben das Gesundheitssystem sieht das gar nicht vor, eine bezahlte Geburt, ne?
Genau.
Also, genau. Und da war alles, was dieses Kind brauchte, kostete direkt. Ne? Also ich habe die Rechnung dann auch gesehen. Ich habe gestaunt, wie viel, und dachte, wie können sich Amerikaner Kinder leisten?
Aber seit Obama, seit Obama gibt es ja Medicare und das ist obligatorisch. Und
ja, das
ist wahrscheinlich nicht eben genau. Und das ist nicht für die, also die gilt für alle. Und seit Barack Obama werden dann eben mit den Leistungen auch die Impfpflicht verknüpft. Oder? Die wollten Babys, schon Covid-Impfungen, also einen Tag alten Babys, wenn wir jetzt wissen, dass die Impfungen bei den Kindern und Jugendlichen wahnsinnig, also Long-Covid ist vor allem bei jungen Menschen feststellbar, oder? Also wollten die schon impfen, also sie machen eine Impfpflicht, oder? Und das ist die Medical Association in den USA, das ist die mächtigste Organisation. Und da gibt es so viele Korruptionsfälle, die selbst die Medical Association selber aufgedeckt hat. Weißt du, was ich meine, oder? Und wir haben seit Jahrzehnten, wetten wir gegen die von Pharma bezahlten Arzneimittelstudien, oder? Die natürlich nicht objektiv, wir plädieren immer zu millionenfach, wirklich gebt das Geld endlich aus für unabhängige medizinische Wissenschaft. Und seit der Neoliberalisierung wurde die Wissenschaft verkauft an die Pharmaindustrie. Ich finde das ganz wichtige
das
politische
wichtig.
Themen.
Und, weißt du,
und über das hören wir nicht.
Und stattdessen, also da mache ich das ganz deutlich und auch transparent. Ich habe wahnsinnig viele Vorurteile gegen Robert Kennedy Jr. gehabt. Ich habe just in der letzten Woche war ja ein Hearing. Ne?
Ja, das war auch total spannend.
Und ich habe mich gefragt, gucke ich mir das an? Dann habe ich 10 Sekunden reingehört und ich habe ganz wirklich viele Vorurteile und Menschen sind da auch schlicht ambivalent. Ich bin ambivalent. Ich habe das abgebrochen, weil ich dachte, nee, das tue ich mir nicht an.
Es
und seine Stimme ist so blöd. Ne?
Also nein, aber er kann
Vorurteile,
ja nichts dafür, er hat eine
nein,
Krankheit.
Nein, aber ich mache das, ich mach das nur, ich sage das in völliger Ironie, weil wir ja oftmals auch thematisieren, ey, Frauen wird nicht zugehört, weil es heißt, oh, die hat so eine blöde Stimme. Ich merke das bei mir auch, ne? diese Mechanismen, die sind tief in uns drin. Und ich habe gedacht, nee, tue ich mir nicht an, das ist irgendwie, ist der bei mir abge... Der ist auch in der Schublade und die Schublade ist nicht positiv. Also von daher danke für deine Punkte.
Das ist ganz, ganz wichtig. Ich plädiere nicht für Robert Kennedy Jr., sondern ich plädiere für die Mütterbewegung Make America Healthy Again. Recherchiert dazu. Und wir sollten eigentlich eine solche Maha-Bewegung Make Europe Healthy Again auch haben. In den USA ist die Situation tatsächlich dramatisch, wenn ihr genau schaut in die Food-Industrie und die industriell verarbeiteten Food-Produkte, oder? Also, und die machen, also weißt du, sie wehren sich auch gegen Ozempic obligatorisch für 6-jährige übergewichtige Kinder, oder? Also, es ist echt eine ganz spannende und wichtige und war vormals eine wirklich linke Bewegung, Öko-Bewegung, die Einflussbereiche der Pharmaindustrie auf unsere Ernährung, auf unsere Böden, auf unser Wasser und auf unsere Luft direkt aufzuzeichnen und denen was entgegenzusetzen und die zu crashen. Und ich finde das sowas von unterirdisch, dass unsere öffentlich-rechtlichen Medien keinen einzigen Bericht, ich habe es extra gegoogelt, zu Maha bringen, einer Millionenbewegung in den USA. Und wir hören dann nur, das sind Tradwives oder irgendwelchen Bullshit. Also wirklich schrecklich. Ich möchte
also auch da
einen Punkt muss ich dann noch bringen.
Ne? Ja. Also was ist wirklich geplant? Was soll wirklich geschehen?
Ja.
Darf ich noch einmal auf diese Debatte gestern zu sprechen kommen?
Ja,
ich glaube, ich muss schon
unbedingt mach das noch, um wrap it up, sagt man ja. Aber ich möchte ein Beispiel auch noch bringen, ganz gut. Kommt eine Freundin zu mir mit Tränen in den Augen. Trump hat die Welternährungshilfe gestrichen. Sorry. The World Food Program war das World Food Program, das Hamas die Lebensmittel direkt gegeben hat. Und die Hamas hat da Millionen gemacht, hat alle Lebensmittel kontrolliert und Millionen gescheffelt auf dem schwarzen Markt und hat die Bevölkerung verhungern lassen. So ist natürlich Welternährungshilfe nicht gedacht. Auch darüber haben wir nichts gehört, sondern wir haben nur gehört, dass die Welternährungshilfe gestrichen wurde, obwohl mit Zahlen ganz klar durch die großartige Pressesprecherin von Donald Trump, die ist 27-jährig, müsst ihr mal hören, das ist unfassbar.
Ich habe die gehört.
Es ist unfassbar, wie kompetent die ist. Die hat das ganz nett erklärt, oder?
Ja.
Also wenn man ein World Food Program streicht, könnte man tatsächlich denken, da passt etwas nicht, oder? Und dann hat sie es ganz viel besser erklärt, als ich es erkläre.
Das ist irre. Ich habe eine Pressekonferenz mit einem Auszug gesehen, wo es um die Abschiebung geht von illegaler Migranten. Und dann fragt die Presse, ist denn gewährleistet, dass die alle, die abgeschoben haben, kriminell sind? Wie viele sind denn kriminell? Und sie sagt, alle, weil die alle illegal in den USA sind. Ja. Illegales Betreten eines Hoheitsgebiets ist kriminell. Hm. Was eine Wahrheit ist, ne, die natürlich die Demokraten, die letzten Präsidenten, absolut auch umgesetzt haben. Ne? Jetzt finde ich nicht, natürlich, ne, das sind alles Einzelmenschen und es ist furchtbar, ne, dass wir in einer Welt leben, wo Menschen... ich versuche das so sachlich wie möglich zu sagen. Ja. Clinton hat millionenfach abgeschoben, selbstverständlich, illegale Migranten.
Barack Obama
millionenfach. Ne? Also, anyway, Sachpolitik. Ich finde, es ist die Aufgabe von Politik, Lösung für bestehende Sachprobleme zu finden. Deswegen befürworte ich es und würde es befürworten, mehr Politik in der Sache zu machen und nicht so sehr Parteipolitik. Jetzt sind wir im Wahlkampf. Das heißt selbstverständlich, dieser Move der CDU/CSU mit einem Gesetzesentwurf in den Bundestag zu gehen, ist auch in dem Kontext zu verstehen. Ne? Da machen wir uns nichts vor. Aber auch die Reaktion der aller anderen. Das ist alles Wahlkampf. Von daher ist eine nüchterne Betrachtung, was wäre passiert, wenn das nach dem Wahlkampf gewesen wäre, wissen wir nicht. Ne? Aber es wäre natürlich eine andere Situation gewesen, weil dieser Kontext Wahlkampf nicht da gewesen wäre. Aber was ich wirklich Politik vorwerfe, ist, wenn Dinge unter Wahlkampf passieren, die aber direkte Auswirkungen haben auf die Realität. Und wir haben hier ein Problem und wir brauchen eine Lösung. Und eigentlich gibt es eine Mehrheit auch für eine Lösung. Aber das geschieht nicht aufgrund von Wahlkampf. Das klage ich als Bürgerin an. Und ich will noch einen Punkt sagen. Nach der letzten Woche oder in der letzten Woche kam es zu Angriffen auf CDU-Büros beziehungsweise auch auf die CDU-Parteizentrale in Berlin. Das ist ein paar hundert Meter weiter von mir. Die musste geräumt werden, eine Parteizentrale. Und ehrlich gesagt, da kriege ich ein großes Unbehagen. Das finde ich furchtbar.
Schlägertruppen auf den aber es werden Schlägertruppen von den Medien, öffentlich-rechtlichen Medien, regelrecht auf die Straße geschickt. Wir haben Schlägertruppen in den Demonstrationen, die zu Hunderttausenden Tod den Juden schreien. Das kommt nie im Fernsehen oder das wird nicht sehr groß diskutiert. Also zwischendurch der Lanz mit besorgtem Blick. Aber ich finde das einfach, ich finde das unterirdisch.
Es ist jetzt glaube ich,
das Storymaking. Das geht so nicht.
Die Islamisten, die da tot den Juden gerufen haben, letzte Woche auch wieder in Berlin.
Genau, raus
übrigens,
mit denen.
Übrigens nur ein paar Meter entfernt von der Demonstration gegen rechts.
Ja, ja genau.
Die sind keine Mitglieder in Parteien, ne? Das glaube ich nicht.
Nein.
Aber ich glaube, dass viele die, also ich hab Bilder geschickt bekommen auch von CDU-Büros in Hamburg, von CDU-Büros in Hannover und von Gießen. Das
Wahnsinn.
Sind die drei, ja. Und Berlin habe ich genannt. Das sind die drei, die ich genannt habe. Das ist Vandalismus, das
ja.
ist gefährlich und
ja.
es ist gewalttätig. Und dazu möchte ich eine Reaktion der Parteispitzen von Grünen und der SPD, die das verurteilen. Und bislang kam die nicht. Und das
ja.
enttäuscht mich zutiefst. Es schockiert mich. Und
es
das macht mir ehrlich gesagt
mich.
Auch Angst.
Angst, genau.
Und
das macht mir auch
hier
Angst.
Bei der Dissonanz.
Und ja, absolut. Und
man
das
denkt
macht
eben
mir
nicht,
auch
dass die sowas
machen. Ja,
aber
ja, aber offensichtlich schon. Also
eben
Schlägertruppen sind jetzt wieder total en vogue. Weißt du, wenn du, ich kann das gut nachvollziehen, wenn ich an mich denke als 20-Jährige, Nazis verprügeln war echt ein schöner Sport, oder? Also quasi auch in der Vorstellung, weil du bist ja die Gute. Und das ist so,
als Slogan,
es ist
ne,
so
war der bei euch
unterirdisch.
Auch.
Oder? Das
ja,
ist
und daraus
so
kam ja dann gegen die Feministinnen, ne?
Genau.
Turfs
genau.
Boxen. Und es gibt
genau.
mehrere Demonstrationen, wo linken Anhänger, Grüne, SPD,
ja.
diese so Schilder oder
ja.
Turfs. Suck my
genau.
dick und so. Ne?
Genau.
Das ist Gewalt.
Das ist Gewalt. Das ist die Zerstörung der Demokratie. Ich wollte noch etwas anderes erwähnen, das Schweden selbst bekannt gegeben hat, wegen der ganzen Asylthematik. Dass über 75% der Asylanten in ihre Heimatländer reisen. Und jetzt, call me stupid, ich finde das extrem strange. Also wenn du ein Asyl kriegst, weil du in deinem Herkunftsland verfolgt wirst, dann aber ständig Ferien machst dort oder irgendwie deine Familie besuchst, finde ich das sehr seltsam. Du nicht.
Ich
sage das nur,
das auch,
weil die Afghanen, weil erst kürzlich die Bundesregierung auf eine Anfrage auch dieser schrecklichen AfD die Antwort gegeben hat, ja klar, es gibt ganz viele, ein großer Prozentsatz der Afghanen, die hier in Deutschland sind, die reisen für Familienbesuch, eben wenn eine Mutter stirbt, oder also weißt du, aus persönlichen Gründen reisen die zurück, ja.
Weißt du, ich finde nur, wie soll ich das sagen, auch das wieder Dissonanz. Ich habe das Gefühl, die,
ja.
die Politik und das Verhalten, was jetzt von linken Parteien kommt, die sind jetzt halt, wenn das ein Geschenk wäre, ne, würde da groß immer noch draufstehen, ne, schöne linke Politik. Und wenn du es öffnest, hast du das, was früher wirklich äußerste Rechte war, drin. Totalitär, frauenfeindlich. Und das schockiert mich.
Sprechaktpolitik.
Ja.
Oder? Also mit Sprechen.
Ja. Also
Sprechen.
Die haben ihre die,
ja.
haben sich
ja.
komplett vertauscht.
Nein, aber das schockiert mich nicht. Es schockiert mich eher, weil ich da lange überhaupt nicht realisiert habe, wie totalitär gewisse Forderungen in der politischen Praxis dann sich dann manifestieren. Also wie totalitär Sprechaktpolitik sein kann. Also ich habe das, ich lese das immer wieder fasziniert in den Büchern über den Kommunismus, weil genau so hat sich das System jahrzehntelang gehalten, hat die eigenen Reihen mit einer Mordpolitik, Selbstmordpolitik total legitimiert. Also weißt du, die Gehirnwäsche, die findet, die geht so weit, dass Menschen sind radikal soziale Tiere, um auf den Beginn zu kommen. Und we are the stories we are living in. Wir sind die Geschichten, in denen wir leben. Und diese Geschichten, wenn die Geschichten und der Körper nicht mehr zueinander passen, oder die Realpolitik und die Theorie, dann sind wir in einer solchen kognitiven Dissonanzfalle, wie du sie am Anfang wunderbar in die Geschichte gebracht hast heute.
In diesem Sinn, auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen.
Auf die Frauen. Und das, weißt du, das ist unser Anker der Wahrnehmung. Wenn wir auf die Rechte von Mädchen und Frauen gucken und
ja.
daran die Bewertung festmachen, dann hilft uns das. Mir hilft das sehr, es stärkt mich.
Genau.
Ich hoffe, dich und euch auch.
Absolut. Also nur Parteien wählen, nur Menschen wählen, die sich für Mädchen- und Frauenrechte in der Realpolitik einsetzen.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.